Sie hören den Artikel Filbinger-Affäre, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Sie hören den Artikel Filbinger-Affäre, Kapitel Vorgeschichte und Verlauf, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Die Filbinger-Affäre oder der Fall Filbinger im Jahr 1978 war eine Kontroverse um das Verhalten Hans Filbingers (1913, 2007) in der Zeit des Nationalsozialismus und seinen Umgang damit als Ministerpräsident Baden-Württembergs. Sie begann im Februar 1978 mit Filbingers Unterlassungsklage gegen den Dramatiker Rolf Hochhuth, der ihn öffentlich als „ furchtbaren Juristen “bezeichnet hatte. Im weiteren Verlauf wurden vier Todesurteile entdeckt, die Filbinger als Militärrichter der Kriegsmarine 1943 und 1945 beantragt oder gefällt hatte. Er bestritt zuvor drei davon und gab dann an, sie vergessen zu haben, hielt aber an ihrer Rechtmäßigkeit fest. Angesichts der wachsenden öffentlichen Kritik verlor er den Rückhalt der CDU, der er seit 1951 angehörte. Daraufhin trat er am 7. August 1978als Ministerpräsident zurück. Seine bis zu seinem Tod am 1. April 2007 fortgesetzten Rehabilitierungsversuche und eine umstrittene Trauerrede Günther Oettingers für ihn hielten die Erinnerung an die Affäre wach. Sie beeinflusste die Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik Deutschland und die Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz. Filbingers Verhalten in der NS-Zeit gilt heute als Beispiel für das Versagen vieler Mitläufer unter damaligen Juristen. Vorgeschichte: Militärrichter im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Filbinger war während seiner Juristenausbildung 1937 NSDAP-Mitglied und 1940 freiwillig Soldat in der deutschen Kriegsmarine geworden. Im März 1943 wurde er in die Marinejustiz berufen. Er wirkte nacheinander an fünf Militärgerichten in Norddeutschland und Norwegen und nahm an mindestens 234 Strafverfahren teil. In 169 Fällen war er als Vorsitzender Richter direkt für Urteil und Strafverfügung verantwortlich, in 63 Fällen indirekt als Ankläger oder Untersuchungsführer. Nach Kriegsende wurde er als Kriegsgefangener der Briten in Oslo bis Februar 1946 zur Lageraufsicht weiter als Marinerichter eingesetzt. Dieses Kapitel seiner Biografie wurde erstmals 1972 zum Medienthema, aber erst 1978 bundesweit öffentlich debattiert. Bis dahin unbeachtete Akten von 41 Verfahren, an denen Filbinger beteiligt war, wurden bis zum 13. Juni 1978 im Bundesarchiv, Zweigstelle Corneli-Münster, aufgefunden, aber von ihm nicht zur Einsicht freigegeben. Filbingers Prozess gegen den Spiegel 1972. Die Zeitschrift Der Spiegel berichtete am 10. April 1972 von Kurt Olaf Petzold, der sich als Gefangener in einem britischen Kriegsgefangenenlager Hakenkreuze von seiner Kleidung gerissen und einen Umzugsbefehl mit diesen Worten verweigert hatte: Zitat: „Ihr habt jetzt ausgeschissen. Ihr Nazi-Hunde, ihr seid schuld an diesem Krieg. Ich werde bei den Engländern schon sagen, was ihr für Nazi-Hunde seid. Dann kommt meine Zeit.“ Zitat Ende. Marinerichter Filbinger verurteilte ihn dafür am 1. Juni 1945 zu 6 Monaten Gefängnis und begründete dies mit einem, Zitat, „hohen Maß von Gesinnungsverfall.“ Zitat Ende. Petzold habe außerdem, Zitat, „zersetzend und aufwiegelnd für die Manneszucht gewirkt.“ Zitat Ende. Der Begriff Manneszucht stammte aus preußischer Militärtradition und bestimmte im Nationalsozialismus Soldatenausbildung und Militärrecht. Mit einer sogenannten Gefahr für die Manneszucht hatten Wehrmachtsrichter, besonders oft die der Marine, in der letzten Kriegsphase tausende Todesstrafen für meist geringfügige Dienst- oder Disziplinvergehen begründet. Im Interview mit dem Spiegel erklärte Petzold 1972, Filbinger habe vor seinem Prozess, Zitat, „unseren geliebten Führer gerühmt, der das Vaterland wieder hochgebracht hat.“ Filbinger klagte auf Unterlassung dieser Aussagen. Er erinnere sich nicht mehr an den Fall, habe sich aber als religiöse Persönlichkeit, Zitat, „vielfach aktiv gegen dieses Regime betätigt.“ Zitat Ende. Er sei 1933 wegen antinazistischer Gesinnung von der Studienstiftung des deutschen Volkes ausgeschlossen worden und später Mitglied eines bekannten regiefeindlichen Freiburger Kreises gewesen. Zudem habe er als unbeteiligter Marinerichter für den wegen der sogenannten Wehrkraftzersetzung zum Tod verurteilten Priester Karl-Heinz Möbius im Frühjahr 1945 ein Wiederaufnahmeverfahren erreicht, in dem Möbius freigesprochen worden sei. Für den Oberleutnant Guido Forstmeier habe er durch Verzögern der Verhandlung ein drohendes Todesurteil abgewendet. Akten zu diesen Fällen legte Filbinger nicht vor. Sie wurden auch im späteren Verlauf nicht aufgefunden. Doch beide Genannten haben mehrfach schriftlich bezeugt, dass Filbinger ihr Leben gerettet habe. Adolf Harms, Kollege Filbingers als Marinerichter und seit 1944 am gleichen Militärgericht tätig, bezeugte, dieser habe zum NS-Regime, Zitat, „eine ausgesprochen negative Einstellung gehabt.“ Das Gericht gab Filbingers Klage am 3. August 1972 statt, weil es die von Petzold zitierten Aussagen für unwahrscheinlich hielt und eine Verwechslung vermutete. Filbingers Gedenkrede 1974. Zum Gedenken an das Attentat vom 20. Juli 1944 hielt Filbinger als Bundesratspräsident im Berliner Reichstagsgebäude am 19. Juli 1974 eine Rede über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Er beschrieb zunächst Hintergründe des Attentats und Gewissensnot der Teilnehmer. Dann erklärte er, er habe in der NS-Zeit zum Freiburger Freundeskreis um den katholischen Schriftsteller Reinhold Schneider gehört, der Kontakte zu Widerstandsgruppen gehabt habe und habe, Zitat, „aus der Gesinnung, die diesen Kreis beseelte, gehandelt, unter Inkaufnahme der damit gegebenen Risiken.“ Zitat Ende. Dennoch empfinde er sein damaliges Handeln angesichts des Notwendigen als schwerwiegende Unterlassung. Dies sehe er im Stuttgarter Schuldbekenntnis vom Oktober 1945 treffend ausgedrückt, dessen Kernsatz er zitierte. Dann beschrieb er den Kirchenkampf der katholischen Bischöfe und der Bekennenden Kirche, der sich seit 1933 zu einer sogenannten Totalfront des Widerstandes entwickelt und dem nationalsozialistischen System selbst gegolten habe. Schon im Vorfeld hatten manche Angehörige hingerichteter Widerständler gegen Filbingers Rederecht protestiert. Bei der Rede ertönten Zwischenrufe wie „Nazi“, „Heuchler“, „NS-Richter“, bis die Rufer aus dem Saal gewiesen wurden. Die Wochenzeitung Die Zeit kommentierte die Vorfälle mit Bezug auf den 1972 bekannt gewordenen Fall Petzold: „Wer nach Kriegsende einen Soldaten im Gefangenenlager wegen „Auflehnung gegen Zucht und Ordnung“ und wegen „Gesinnungsverfalls“ zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, der hat mit denen, die sich gegen die Ordnung jener Zeit aufgelehnt haben, wenig gemein.“ Der Zeithistoriker Peter Reichel vergleicht Filbingers Gedenkrede mit der Gustav Heinemanns von 1969. Dieser hatte darin auch den kommunistischen Widerstand anerkannt, auf die undemokratische deutschnationale Tradition der Attentäter des 20. Juli hingewiesen, die deutsche Teilung auch als Folge ihres Zu-Spät-Kommens und Scheiterns beschrieben und zuletzt eigene Versäumnisse in der NS-Zeit biografisch konkret benannt. Verlauf: Filbingers Prozess gegen Rolf Hochhuth und Die Zeit 1978. In einem Vorabdruck seines Romans Eine Liebe in Deutschland vom 17. Februar 1978 bezeichnete Rolf Hochhuth Filbinger als „Hitlers Marinerichter, der sogar noch in britischer Gefangenschaft nach Hitlers Tod einen deutschen Matrosen mit Nazi-Gesetzen verfolgt hat.“ Er sei, Zitat, „ein so furchtbarer Jurist gewesen, dass man vermuten muss, denn die Marinerichter waren schlauer als die von Heer und Luftwaffe, sie vernichteten bei Kriegsende die Akten. Er ist auf freiem Fuß nur dank des Schweigens derer, die ihn kannten.“ Zitat Ende. Auf Filbingers erneute Unterlassungsklage hin untersagte das Landgericht Stuttgart am 23. Mai 1978 durch eine einstweilige Verfügung die Behauptung, er sei nur wegen Strafvereitelung einer Haftstrafe entgangen. Hochhuth hatte diesen Teil seiner Aussagen zuvor zurückgenommen. Sie seien absurd gewesen, da kein Richter der NS-Zeit in der Bundesrepublik je für Unrechtsurteile bestraft worden sei. Die übrigen Aussagen erlaubte das Gericht als freie und zum Teil faktengestützte Meinungsäußerung. Damit schien die Affäre zunächst abgeschlossen zu sein. Filbinger wollte jedoch auch Die Zeit gerichtlich verpflichten, Hochhuths gesamte Äußerungen zu ihm nicht mehr abzudrucken. Im Zuge dieses Prozesses gewährte das Bundesarchiv in Kornelimünster den Anwälten beider Seiten Einsicht in die Akten der Marinegerichte, an denen Filbinger tätig gewesen war. Dabei fand Hochhuth im April 1978 den Fall Walter Gröger, den der Chefredakteur der Zeit, Theo Sommer, Filbinger am 4. Mai vorlegte. Sommers Anwalt, Heinrich Senft, präsentierte ihn in seinem Plädoyer am 9. Mai nahm auf das Urteil von 1972 Bezug und fragte, wer Filbinger angesichts seiner angeblichen antinazistischen Gesinnung und seines Einsatzes für zum Tod Verurteilte gezwungen habe, dieses Mal das Todesurteil zu beantragen und seine Vollstreckung anzuordnen. Erich Schwinge erwiderte mit einem Rechtsgutachten, der Fall Gröger könne Filbinger weder rechtlich noch moralisch angelastet werden. Schwinge war führender Militärstrafrechtler der NS-Zeit gewesen, hatte mit seinem Gesetzeskommentar zum 1940 verschärften Militärstrafgesetzbuch unter anderem die Todesstrafe für Wehrkraftzersetzung zur Generalprävention gefordert und als Wehrmachtsrichter selbst Todesurteile verhängt. Seit 1949 verteidigte er ehemalige Wehrmachts- und SS-Angehörige in etwa 150 Prozessen und beeinflusste die bundesdeutsche Rechtsprechung noch bis 1995 mit seiner These, die NS-Militärjustiz habe gegen den Nationalsozialismus rechtsstaatliche Prinzipien vertreten. Am 13. Juli 1978 bestätigte das Gericht die vorherige Verfügung und ließ die Aussagen »Furchtbarer Jurist«, »Hitlers Marinerichter« und »Filbinger verfolgte einen deutschen Matrosen noch in britischer Gefangenschaft mit Nazi-Gesetzen« als freie Meinungsäußerungen zu. Sein Urteil gegen Petzold und Urteilsantrag gegen Gröger passe nicht, Zitat, zu einem Richter, der seine Gegnerschaft zum NS-Regime hervorhebt, Zitat Ende. Zwar habe er in beiden Verfahren im Rahmen des damals geltenden Rechts gehandelt, müsse sich aber heutige Anfragen an sein Verhalten gefallen lassen. Der Fall Walter Gröger. Am 12. Mai 1978 veröffentlichte die Zeit Details zum Verfahren des 22-jährigen Matrosen Walter Gröger. Dieser hatte sich 1943 vier Wochen lang in Oslo bei einer norwegischen Freundin, Marie Lindgren, versteckt und erwogen, mit ihr in das neutrale Schweden zu fliehen. Sie erzählte einem befreundeten Polizeibeamten davon, der Gröger am 6. Dezember 1943 festnehmen ließ. Er wurde wegen vollendeter Fahnenflucht im Felde am 14. März 1944 zu 8 Jahren Zuchthaus und Verlust der Wehrwürdigkeit verurteilt. Sein Fluchtplan wurde nicht als versuchte Fahnenflucht ins Ausland gewertet, weil er seine Uniform wiedergeholt und damit Rückkehrabsicht zur Truppe signalisiert habe. Der Gerichtsherr, Generaladmiral Otto Schniewind, hob das Urteil am 1. Juni 1944 auf, Zitat, weil auf Todesstrafe hätte erkannt werden sollen. Er begründete dies mit Grögers Vorstrafen, einer sogenannten Führerrichtlinie zur Fahnenflucht vom 14. April 1940 und einem Erlass des Oberbefehlshabers der Marine, Karl Dönitz, vom 27. April 1943. Die Führerrichtlinie verlangte die Todesstrafe für Fluchtversuche ins Ausland und erheblich vorbestrafte Täter, nannte aber auch mildernde Umstände, bei denen eine Zuchthausstrafe ausreiche, zum Beispiel jugendliche Unüberlegtheit, falsche dienstliche Behandlung, schwierige häusliche Verhältnisse oder andere nicht unehrenhafte Beweggründe. Der Dönitzerlass dagegen verlangte bei jeder Fahnenflucht, die ein „ Versagen treuloser Schwächlinge “sei, die Todesstrafe. Filbinger wurde am 15. Januar 1945 anstelle des bisherigen Anklägers nach dessen Voruntersuchung mit dem Fall beauftragt. In der Hauptversammlung am Folgetag wertete das Gericht negativ, dass Gröger ein Eisernes Kreuz und eine Ostmedaille als sein Eigentum ausgegeben hatte. Nun wurde sein Fluchtplan als Fluchtversuch ins Ausland ausgelegt. Dem Gerichtsherrn folgend beantragte Filbinger auf der Basis der Führerrichtlinie wegen charakterlicher Schwächen und Vorstrafen im soldatischen Führungszeugnis die Todesstrafe für Gröger. Verteidiger Werner Schön bat für ihn um Gnade. Das Gericht habe eingeräumt, dass nach geltendem Militärgesetz kein Fluchtversuch ins Ausland vorgelegen habe. Er warf Ankläger und Richter damit indirekt Rechtsbeugung vor. Marineoberstabsrichter Adolf Harms verurteilte Gröger am 22. Januar 1945 zum Tod als, Zitat, einzig angemessene Sühne. Als die Urteilsbestätigung aus Berlin zunächst ausblieb, stellte Filbinger mehrere schriftliche und fernmündliche Nachfragen und trieb damit Grögers Hinrichtung ungewöhnlich zielstrebig voran. Am 27. Februar 1945 bestätigte das Oberkommando der Marine in Berlin das Todesurteil und lehnte das Gnadengesuch ab. Am 15. März traf der Schriftsatz dazu in Oslo Fjord ein. Am selben Tag ordnete Filbinger die Vollstreckung an und verkürzte damit die übliche Dreitagesfrist bis zur Hinrichtung. Er setzte sich selbst zum leitenden Offizier dafür ein, wie es für Anklagevertreter üblich war. Am 16. März um 14.05 Uhr verkündete er dem Verurteilten die Anordnung des Gerichtsherrn und ließ Gröger den Empfang unterzeichnen. Um 16.02 Uhr ließ er ihn erschießen. Dabei war er anwesend und gab wohl als leitender Offizier den Feuerbefehl. Entgegen seiner Dienstpflicht hatte Filbinger Grögers Anwalt den Hinrichtungstermin nicht mitgeteilt. Dieser hätte seinem Mandanten beistehen dürfen und äußerte noch Jahrzehnte später sein Befremden über Filbingers Versäumnis. Grögers Angehörige erhielten keine Nachricht von seiner Hinrichtung. Seine Mutter, Anna Gröger, erfuhr 1954 davon, die genauen Umstände jedoch erst 1978 durch Hochhuth, ebenso Marie Lindgren. Nach zwei Ablehnungsbescheiden bewilligte der niedersächsische CDU-Sozialminister Hermann Schnipkowait Anna Gröger am 24. September 1979 eine Versorgungsrente als NS-Opferangehörige, indem er das Todesurteil für ihren Sohn nun als, Zitat, den Umständen nach ein offensichtliches Unrecht einstufte. Filbingers Stellungnahmen. In Kenntnis der bevorstehenden Veröffentlichung erklärte Filbinger am 4. Mai 1978, Fahnenflucht sei 1945 weltweit mit Todesstrafe bedroht und an allen Fronten mit besonderem Nachdruck verfolgt worden. Deshalb habe der Flottenchef für Gröger die Todesstrafe verlangt und damit von vornherein keine abweichenden Urteile akzeptiert. Der Ankläger habe diese daher beantragen müssen, und Gröger's Verfahren als Sitzungsvertreter nicht beeinflussen können. Er habe sich der Marinerichtertätigkeit „ mit allen Mitteln “zu entziehen versucht und sich dazu als U-Boot-Soldat angeboten, wissend „ dass dieser Dienst als Himmelfahrtskommando galt. In der ganzen NS-Zeit habe er seine antinazistische Gesinnung auch sichtbar gelebt und darum seit seiner Studentenzeit beruflich erhebliche Nachteile erfahren. Wie in der bundesdeutschen Justiz bis dahin üblich, setzte Filbinger also das Wehrmachtsstrafrecht formal mit dem Militärrecht der angegriffenen Staaten gleich, deutete die letzte Phase des verlorenen Angriffskriegs als sogenannte Vaterlandsverteidigung und legitimierte so die exzessive Anwendung des NS-Kriegsrechts und damit die Fortsetzung von Kriegsverbrechen und Völkermord. Er behauptete fehlenden Handlungsspielraum der beteiligten Juristen, so auch für sich, und erklärte sich zugleich zu einem NS-Gegner und NS-Verfolgten, der für seine antinazistische Überzeugung sein Leben riskiert habe. Am 10. Mai 1978 und öfter behauptete Filbinger, „ es gibt kein einziges Todesurteil, das ich in der Eigenschaft als Richter gesprochen hätte. Zitat Ende. Auch habe er, außer bei Gröger, „ bei keinem anderen Verfahren, das zum Todesurteil geführt hat, mitgewirkt. Zitat Ende. Am 15. Mai 1978 zitierte der Spiegel ihn wie folgt: „Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.“ Zitat Ende. Nachdem Gerd Bucerius den Satz in der Zeit vom 9. Juni 1978 aufgriff und auf Hitlers Gesetze bezog, stellte Filbinger in der Folgeausgabe vom 16. Juni 1978 klar, er habe den Satz so nicht gesagt, sondern die Spiegeljournalisten hätten seine Reaktion auf ihren Vorwurf, er habe im Fall Gröger recht gebeugt, so ausgelegt. Am 1. September 1978 erklärte er im Rheinischen Merkur, „ meine Äußerung bezog sich nicht auf die verabscheuungswürdigen NS-Gesetze, sondern auf die seit 1872 im Militärstrafgesetzbuch angedrohte Todesstrafe für Fahnenflucht im Felde.“ Zitat Ende. Als Ankläger Grögers hatte er sich auf die Führerrichtlinie von 1940 bezogen, die einen Ermessungsspielraum zuließ. Daher wurde er vielfach so verstanden, dass damals Recht gesprochen worden sei und in einem Unrechtsstaat gefällte, formal korrekte Urteile auch in einem Rechtsstaat weiter gelten. Diese in den Nachkriegsjahrzehnten übliche These einer Rechtskontinuität wirkte nun als Skandal. Er hat Eppler, damaliger SPD-Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im baden-württembergischen Landtag, bescheinigte Filbinger darum ein, „ pathologisch gutes Gewissen.“ Am 8. Juli 1978 gestand Filbinger bei einer Pressekonferenz zu, er habe sich über den Fall Gröger nicht rechtzeitig und deutlich genug betroffen gezeigt. Bekanntwerden von Todesurteilen. Spiegel-Redakteur Rudolf Augstein hatte Filbinger am 8. Mai 1978 nach seiner Beteiligung an weiteren Todesurteilen gefragt. Das ARD-Magazin Panorama berichtete am 3. Juli 1978 über zwei Todesurteile, die er als vorsitzender Richter gefällt hatte. Am 9. April 1945 hatte er den Obergefreiten Bigalske wegen Mordes in Tateinheit mit Meuterei und Fahnenflucht zum Tod verurteilt. Bigalske hatte am 15. März 1945 den Kommandanten des Hafenschutzboots NO-31 erschossen und war dann mit der übrigen Besatzung in das neutrale Schweden geflohen. Am 17. April 1945 verurteilte Filbinger den Obersteuermann Alois Steffen wegen Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung zum Tod. Dieser war Bigalske mit dem Hafenschutzboot NO-21 und 15 Mann Besatzung nach Schweden gefolgt. Beide Urteile konnten wegen der Flucht der Verurteilten nicht vollstreckt werden. Dies erwies Filbingers vorherige Falschaussagen. Er bezeichnete die Todesurteile nun als sogenannte Phantomurteile, die weder vollstreckt werden konnten noch sollten und die er daher vergessen habe. Gegenüber dem damaligen Bundesarchivar Heinz Boberach erklärte er, falls noch ein viertes Todesurteil von ihm auftauche, werde er zurücktreten. Am 27. Juli 1978 fand eine Mitarbeiterin des Bundesarchivs zufällig eine ältere Gerichtsakte, aus der die Mitwirkung Filbingers hervorging, die aber nicht zu den Aktenbeständen von Marinegerichten gehörte, bei denen bis zu diesem Zeitpunkt Filbingers Mitwirken bekannt war und die dort irrtümlich abgelegt wurde. Bei der anschließenden systematischen Durchsicht der Verfahrensakten dieses neuen Gerichts wurde ein weiteres Todesurteil entdeckt. Filbinger hatte es als Anklagevertreter 1943 wegen Plünderei gegen einen jungen Matrosen beantragt, der bei Aufräumarbeiten nach Luftangriffen auf Hannover einige Gegenstände von geringem Wert aus einer Drogerie an sich genommen hatte. Dem war der Richter gefolgt. Den vorgesetzten Militärjuristen erschien das Urteil übertrieben, so dass sie es in eine Lagerhaftstrafe umwandelten. Deren Verbüßung überlebte der Matrose nicht. Am 1. August 1978 sandte Bundesinnenminister Gerhard Baum, der sich laufend über die Archivsuche unterrichten ließ, Filbinger eine Liste aller bisher ermittelten Todesurteile ohne Details dazu, aus der der vierte Fund hervorging. Am 3. August 1978 gab das Staatsministerium Baden-Württembergs das vierte Todesurteil bekannt, stellte den Verlauf aber wie folgt dar. Der Matrose Herbert Günther Grämer sei am 17. August 1943 wegen fortgesetzten Plünderns zuerst zu 8 Jahren Zuchthaus, dann zum Tod verurteilt worden. Filbinger habe das Urteil beantragt, dem Gerichtsherrn zugleich aber Verhörergebnisse vorgelegt, die eine Begnadigung rechtlich möglich erscheinen ließen. Im Revisionsverfahren habe er als Ankläger dann die Umwandlung in eine Freiheitsstrafe erreicht. Diese Angaben wirkten nun umso unglaubwürdiger, nachdem er monatelang erklärt hatte, er habe kein weiteres Todesurteil beantragt und keines gefällt, und dann angab, er habe die Urteile wegen Belanglosigkeit vergessen. Er galt in den Medien nun als, Zitat, Mann, der ein Todesurteil vergisst. Rücktritt. Heinrich Senft hatte Filbinger im Hochhuth-Prozess am 9. Mai 1978 vor die Wahl gestellt, weitere Urteile selbst bekannt zu geben oder abzutreten. Theo Sommer hatte am 12. Mai gefragt: „ Müsste Filbinger nicht zurücktreten? Oder aber zu Mutter Gröger nach Langenhagen fahren und für die eigene Person jenen läuternden Kniefall vor der Vergangenheit tun, den Willy Brandt in Warschau für das ganze deutsche Volk vollzogen hat?" Zitat Ende. Nach Hochhuths Teilerfolg vor Gericht forderte die oppositionelle Landes-SPD ab dem 27. Mai Filbingers Rücktritt als Ministerpräsident. Die Landes-CDU wies dies geschlossen zurück. Helmut Kohl und Heiner Geißler gaben mehrmals Ehrenerklärungen für ihn ab. Die Bundes-CDU stellte sich bis Anfang Juli nach außen einmütig hinter ihn. Kritisiert wurde intern nicht sein Verhalten als Marinerichter, sondern die Form seiner öffentlichen Verteidigung. Sie sei zu sehr auf die juristische Ebene fixiert und berücksichtige die moralische Ebene nicht. Dass er die Vorgänge am Kriegsende nicht ausdrücklich bedauert habe, empfanden manche CDU-Mitglieder als engstirnig und ungeschickt. Ab dem 3. Juli wandte sich die öffentliche Meinung zunehmend gegen Filbinger. Parteifreunde kritisierten seinen Umgang mit den Vorhaltungen nun auch öffentlich. Norbert Blüm schrieb in einem Artikel vom 10. Juli über persönliche Schuld trotz formalen Rechthabens und folgerte, Kommunisten hätten dasselbe Recht zur Umkehr wie NSDAP-Mitglieder. Der sogenannte Radikalenerlass, dessen verschärfte Anwendung in Baden-Württemberg Filbinger verfügt und dies über den Bundesrat als Bundesgesetz durchzusetzen versucht hatte, sei infolge der Affäre zu überdenken. Er solle Fehler zugeben, denn die Selbstgerechten könne man nicht verteidigen. Am 11. Juli gab das Bundesarchiv bekannt, es habe Filbinger schon am 24. Mai von weiteren Aktenfunden zu seinen Urteilen 1945, darunter den Phantomurteilen, informiert. Daraufhin gingen die führenden Gremien von CDU und CSU zu ihm auf Distanz. Die Welt schrieb am 12. Juli: „Trotz der sogenannten Nibelungengymnastik der CDU seien Filbingers politische Tage, Zitat, selbstverständlich gezählt." Matthias Walden kommentierte in der ARD am Folgetag, Filbingers Festhalten an seinem Amt schade dem Geist der Demokratie. Einige Medien, darunter die FAZ am 14. Juli und der Spiegel am 17. Juli, machten den erwarteten Rücktritt zum Thema. Franz Josef Strauß sagte am 29. Juli vor Parteifreunden, Filbinger sei sein Verhalten am Kriegsende nicht vorzuwerfen, aber, Zitat, mit Ratten und Schmeißfliegen führt man keine Prozesse. Lothar Späth, damals Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag Baden-Württembergs, berief zum 27. Juli eine Sondersitzung seiner Partei ein, deren Teilnehmer Filbinger nochmals ihre kritische Solidarität versicherten. Nach der Bekanntgabe des vierten Todesurteils am 3. August versuchten die Landesgremien jedoch, Filbinger zum Rücktritt zu bewegen und begannen die Suche nach einem Nachfolger. Am 7. August 1978 nachmittags trat Filbinger von seinem Amt als Ministerpräsident zurück. Er erklärte dazu, Zitat, Dies ist die Folge einer Rufmord-Kampagne, die in dieser Form bisher in der Bundesrepublik nicht vorhanden war. Es ist mir schweres Unrecht angetan worden. Das wird sich erweisen, soweit es nicht bereits offenbar geworden ist. Zitat Ende. Schon vorher hatte Filbinger von einem sogenannten linken Abschusskartell gesprochen. Er sah sich zeitlebens als Opfer eines sogenannten Feldzugs linksliberaler Medien. Seine Anhänger in der Landes-CDU, sein Vorgänger Gebhard Müller, sein Nachfolger Erwin Teufel und rechtskonservative sowie neue rechte Autoren teilten diese Sicht. Für Filbingers Kritiker hatte er seinen Rücktritt selbst verursacht. Dass er keine Reue gegenüber den Opferangehörigen zeigte, kritisierte Theo Sommer als starr und uneinsichtig. Zitat: Er wehrt jede Schulderfahrung ab. Seine Haltung zu den damals diskutierten Anti-Terror-Gesetzen stimme mit seinen Anträgen und Urteilen als Marinerichter überein. Zitat: Er bleibt dem Obrigkeitsstaat hörig. Er ist ein Mann von Law and Order geblieben. Zitat Ende. Der Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Keplinger führt Filbingers Rücktritt auf damalige Forderungen konservativer Medien, der Zeitgeschichtler Knut Andresen auf eine damalige Liberalisierung der CDU zurück, durch die etwa Filbingers Einsatz für den radikalen Erlass nun hinderlich gewirkt habe. Der Politikwissenschaftler Klaus Kamps beschreibt den Rücktritt als Folge missglückten Skandalmanagements Filbingers. Er habe mit einer Salamitaktik reagiert und damit umso stärkere Recherchen zu seiner Vergangenheit herausgefordert. Doch nicht seine Tätigkeit als Marinerichter, sondern deren aufgedeckte Verschleierungsversuche seien ihm zum Fallstrick geworden. Nur Verzicht auf Lügen hätte den Schaden für den Skandalisierten begrenzen können. Erst das Ertapptwerden dabei mache diesen unbeherrschbar. Ende März 1979 gab Filbinger auch sein Amt als einer von sieben stellvertretenden Bundesvorsitzenden ab. Die baden-württembergische CDU ernannte ihn 1979 zum Ehrenvorsitzenden. Im CDU-Bundesvorstand blieb er bis 1981. Der Artikel Filbinger-Affäre, Kapitel Vorgeschichte und Verlauf, wurde vom Benutzer Blick am 8. Januar 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel kann unter de.wikipedia.org/wiki/Filbinger-Affäre aufgerufen werden. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.